Neue Folge im Produktwerker-Podcast. In dieser Episode spricht Tim mit Olaf Bublitz, Visualisierungsexperte und Autor des Buches Visual Product Ownership – Komplexität sichtbar machen. Gemeinsam tauchen sie ein in die Welt visuellen Arbeitens in der Produktentwicklung und wie visuelle Modelle dabei helfen können, Produktentscheidungen besser zu verstehen, zu kommunizieren und auch wirklich zu treffen. Freut euch auf spannende Einblicke, praktische Beispiele und jede Menge Inspiration für euren Arbeitsalltag als Product Owner.
Heute soll es um visuelle Methoden gehen. Visualisierung, Canvases, Maps, Trees, alles, was man so schön darstellen kann und wie visuelle Methoden uns in der Produktentwicklung helfen können. Und dafür habe ich einen ganz tollen Experten heute eingeladen, der nämlich mit seinem Kollegen auch gerade ein Buch dazu geschrieben hat, und zwar Olaf Bublitz. Hallo lieber Olaf, schön, dass du da bist und Zeit hast.
Hallo Tim, freue mich, dass ich hier bin.
Ja, Olaf, du hast gerade recht frisch in den letzten Wochen mit deinem Kollegen Thomas Staats ein Buch zum Thema visuelle Methoden in der Produktentwicklung veröffentlicht. Das ist aber gar nicht so jetzt der Anlass, weil du bist mit dem Thema ja schon eine ganze Weile unterwegs, auf Konferenzen, auf Workshops, gibst Trainings dazu und kämpfst sozusagen in der agilen Welt, aber auch in der Produktentwicklungswelt dafür, mehr visuelle Methoden einzusetzen, diese besser zu verbinden. Das ist so mein Bild von deiner Tätigkeit. Bist ein sehr erfahrener Agilist, so nehme ich dich wahr. Bist lange und viele Jahre kennen wir uns aus der agilen Community und treffen uns immer wieder auf Konferenzen. Von daher freut es mich sehr, dass wir heute die Zeit zusammenfinden, über dein Leidenschaftsthema zu sprechen und hier ein paar Impulse zu geben. Aber Olaf, bevor ich hier zu viel Falsches über dich sage, was muss man noch wissen zu dir, zu euch?
Also bisher war alles richtig, aber ich kann ja noch mal ein bisschen weiter ausholen, weil ich war nicht immer der Experte für visuelle Methoden. Ich hatte irgendwann mal angefangen mit Softwareentwicklung, schon früh zu Schulzeiten, habe also wirklich in die Tasten gehauen, selber Software entwickelt, bin dann aber später auch dazu gekommen, Projekte zu leiten, Produktmanager zu sein für Softwareprodukte üblicherweise. Und ich habe dann irgendwann mal die Seiten gewechselt auf Scrum Master, das heißt also vom Product Owner zum Scrum Master gewechselt und habe dann nachher auch andere Scrum Master unterstützt und war auch ein paar Jahre lang sogar als Abteilungsleiter unterwegs. So, was heißt das? Ich wusste dann jetzt alles und konnte ich Berater werden, sehr, sehr schön, aber darum ging es gar nicht. Ich habe immer wieder festgestellt, dass natürlich aneinander vorbeiredet, ganz logisch. Und sobald irgendjemand den Stift in die Hand nimmt und mal das mal aufs Flipchart malt, wurde es irgendwie besser. Oder sobald man auf irgendeiner Zeichnung, Visualisierung oder sonst irgendwas drauf zeigen konnte, dass das ist das, woran ich arbeite, das ist das, was jetzt hier besser werden muss, dann wurde es für alle deutlich klarer oder halt eben auch klar, dass Missverständnisse da sind. Nee, ich meinte aber das andere. Und das war so der Punkt, der hat sich so durch die ganze Karriere durchgezogen. Und nach habe ich mir ein bisschen das angeeignet, selber zu visualisieren. Ja, aber da kommen wir gleich noch dazu, was eigentlich Visualisierung ist, weil ich rede nicht immer nur von irgendwelchen hübschen Bildchen malen. Aber diese Motivation, klarere Kommunikation zu machen, das Ding auf den Punkt zu bringen, das hat mich schon immer angetrieben. Und irgendwann hatte ich jetzt gesagt, jetzt habe ich ein Riesenset an Methoden, die ich beim Kunden einsetze. Und dann ist es dann auch mit meinem Kollegen zusammen zu dem Buch gekommen. Und das hat auch ein paar Jahre gedauert. Also.
Ein Bilderbuch. Nein, kein Bilderbuch, so ein sehr textlastiges Buch sogar. Also mit sehr viel Inhalt und Erklärung, aber auch sehr vielen Methoden, soweit ich da eben schon reingelesen habe und es durchblättern konnte in der Voransicht. Wir haben hier im Podcast in einer ganz, ganz frühen Folge, noch im allerersten Jahr, ich glaube, das muss so im Sommer 2020 gewesen sein, zum Thema Visual Leadership mit der Sabina Lammert, unserer Kooperationspartnerin von Lead Venture, auch schon mal eine Folge gehabt. Die werden wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Da sind, die sind, die ist immer noch gültig, die Folge. Ich glaube, dass da viel Wertvolles drinsteht. Und Sabina und ihre Kollegin Anna Wörner sind ja auch in der Szene, ähnlich wie du, sehr bekannt für den Einsatz von visuellen Methoden. Heute wollen wir aber das Thema aufgreifen, wie man eben diese visuellen Methoden auch so sehr durchgängig einsetzen kann, sozusagen von der Vision über die Strategie bis hinten ins Delivery rein. Das finde ich, macht dein Werk da aus, dass du mit deinem Kollegen Thomas Staats zusammen da eine Art Handbuch geschaffen hast, nicht nur Nachschlagewerk, das auch, was für Methoden, ist nicht alle Methoden, die es gibt, das wahrscheinlich wäre dicker geworden, aber die für euch relevanten Methoden und wie man die eben auch gut verbinden kann. Aber bevor wir da jetzt einsteigen und konkreter werden, finde ich ganz spannend, ihr schreibt, aber auch du so in deinen Workshops, in deinen Talks redest ja viel, viel häufiger sogar von Visual Product Ownership, also hast diesen Begriff, also Product Ownership ist ja ein Begriff, den wir auch sehr stark und sehr gerne nutzen. Du hast es erweitert um dieses Visual Product Ownership, was ist das für dich? Lass uns da vielleicht mal mit einsteigen.
Ja, genau. Also erstmal beim Product Ownership, wenn wir da anfangen, also erstmal ist für mich Product Ownership nicht nur irgendwie der Product Owner, der da der Chef ist und der macht das alles, sondern Product Ownership ist für mich, dass das gesamte Produktteam die Verantwortung übernimmt, was Gutes zu liefern. Und natürlich so, wie wir es auch kennen, aus verschiedenen Verantwortungsperspektiven. Der eine guckt darum, dass der Wert, die Fachlichkeit stimmt, also Fachlichkeit und dann nachher die Werterzeugung. Und da hat er den Schwerpunkt da drauf, aber nicht nur. Die anderen kümmern sich darum, dass da auch der Wert realisiert wird. Und es gibt auch Leute, die kümmern sich um die Zusammenarbeit. Und alles drei braucht man eigentlich, um Product Ownership auszuüben. Ich gehe noch einen Schritt weiter und dann mische ich dann auch gleich noch dann das Modell von Leopold rein, die Flight Levels. Das Ganze findet auf drei Ebenen statt. Die strategische Ebene, wo wir eigentlich langfristig hin, was ist sozusagen, wie müssen wir uns koordinieren und dann, wie sieht es auf der operativen Ebene aus. Und jetzt kommt der visuelle Aspekt mit rein. Ich glaube, dass wir auf allen drei Ebenen, auf allen drei Verantwortungsperspektiven mit visuellen Methoden unterstützen können. Also angefangen haben wir ganz klar mit den einfachen Methoden, wie bei anderen, die jeder schon mal kennengelernt hat, wenn es nur ein Taskboard ist, mit dem man arbeitet. Aber dann nachher zu sagen, wir verbinden die Methoden oder wir verbinden die auch mit Ebenen, mit anderen Planungsebenen zusammen, da war so ein bisschen der erste Gedanke, das ist doch was Größeres als einfach nur, da visualisiert man mal oder da setzt man die visuelle Methode ein. Und Visual Product Ownership heißt eigentlich wirklich diese Verantwortungsübernahme für ein erfolgreiches, wertvolles Produkt mit visuellen Methoden, vielleicht sogar ausschließlich mit visuellen Methoden. Das heißt jetzt nicht, dass wir keine Text oder Dokumentation brauchen oder irgendwie sowas, das ist was anderes. Aber die Arbeitsweise komplett visuell zu gestalten, ja, das ist sehr vielschichtig.
Ja, ja, sehr schön. Danke für diese Art der Definition, also diese gesamte Teamverantwortung im Sinne von Product Ownership sehe ich ja hundertprozentig genauso. Da läuft, glaube ich, auch vieles falsch, wenn Leute zu schnell bei Ownership direkt nur an die Verantwortlichkeit des Product Owners denken. Da steckt das ganze Team mit drin. Lass uns aber mal auf den anderen Wortteil visual oder auf Deutsch visuell nochmal eingehen. Vielleicht auch da, um mehr Klarheit zu kriegen, was ihr damit meint. Du hast am Anfang mal kurz gesagt, so im Nebensatz, ja, mal einen Stift in die Hand zu nehmen. Oder ich habe in der Einführung gesagt, eine Map, ein Tree, ein Canvas. Was ist denn, was bedeutet visuell oder was sind visuelle Methoden aus deinem Verständnis heraus?
Tja, letztendlich alles das, wo ich nichts durchlesen muss, wo ich sozusagen das Bild vom Weiten sehr anschauen kann und ich kann sofort irgendeine Information daraus gewinnen. Nehmen wir mal ein Kanban-Board zum Beispiel. Ein Kanban-Board, da hängen eine ganze Menge Zettel drauf, die alle eine wichtige Bedeutung haben. Du kannst aber auch einfach mal zwei Schritte zurückgehen, ohne was zu lesen und siehst, wo sind Bottlenecks, wo ist gerade besonders viel Arbeit, in welchem Prozessschritt. Wie viele rote Zettel hängen da, die auch blockiert sind oder wie viel Expedites haben wir, die da gerade schnell durch müssen und so weiter und so fort. Das sieht man auf einen Blick, ohne die Informationen lesen zu müssen. Das ist für mich erstmal schon mal visuell. Und es kann aber auch sein, dass ein Canvas eine visuelle Methode ist, weil du siehst dann an der Stelle, ah, guck mal, hier in dem Bereich haben wir noch gar nichts und der Bereich ist vollgeklebt mit Zetteln. Sollen wir uns da drauf konzentrieren oder haben wir hier nicht schon genug? Und das heißt, diese visuelle Information, die hilft beim Arbeiten, die hilft bei Kollaboration vor allem sehr stark.
Ja, stark. Ich sage mal gerade so bei Boards, wie du es gerade in dem Beispiel genannt hast, oder auch bei Maps, die schreien dich an im Zweifel, also im übertragenen Sinne. Ne? So ein Board schreit dich ja an, auch aus der Entfernung. Und egal, ob wir das jetzt digital machen oder im Raum, eben durch Farben, durch diese Engpässe, weil sich Dinge häufen oder knubbeln. Ne? Man sieht, so kann sehr schnell Informationen wahrnehmen, bekommt dadurch mehr Klarheit rein. Zum Thema Klarheit haben wir jetzt ja vor ein paar Wochen gerade auch eine sehr schöne Folge mit dem Arne Kittler gemacht, die können wir nochmal verlinken, weil das ganze Thema Transparenz, Klarheit oder überhaupt Gesprächsanlässe zu kreieren, ist etwas, was für mich sehr eng mit visuellen Methoden in Verbindung steht. Also visuelle Methoden helfen mir, so sage ich das immer, dabei Stolpersteine zu schaffen, wobei wir eben, also wenn wir darüber stolpern, dass wir merken, dass wir mal über irgendwas reden sollten.
Ja, sowohl Stolpersteine, weil man bringt halt Dinge zusammen, als auch eine Führung rein. Man kann auch etwas strukturieren mit visuellen Methoden. Und das ist so ein bisschen auch die Grundannahmen, die wir eigentlich haben in der Produktentwicklung. Manchmal müssen wir halt eben Sachen zusammenbringen, also unterschiedliche Meinungen zusammenbringen. Ich sag mal zum Beispiel, das Thema Eventstorming habt ihr ja auch vor ein paar Monaten mal in eurem Podcast gehabt. Das ist eine sehr schöne visuelle Methode, wo Leute ihre unterschiedlichen Perspektiven in ein Bild zusammenbringen. Nämlich habe ich auch gerne in mein Portfolio mit aufgenommen, weil ich finde, das ist so ein Paradebeispiel für visuelles Arbeiten, visuelle Kollaboration an einem Bild. Auch, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, auch wenn wir da nur mit Farben und Post-its arbeiten, wo wir Text draufschreiben. Also das heißt, da muss man gar nicht mit Bildern arbeiten. Die einzigen Bilder, die man braucht oder bildhaften Elemente, sind Pfeile und dass man ein bisschen sich über die Anordnung Gedanken macht und schon ist man im visuellen Arbeiten dabei. Also so einfach kann es sein.
Ja, sehr gut. Das, als Einstieg in das Thema ist das, glaube ich, hilfreich. Dann lass uns vielleicht nochmal festhalten, was für typische Arten, ja, visuelle Artefakte siehst du denn? Also ein paar haben wir schon genannt, aber lass uns das nochmal vielleicht ganz klar machen. Also Canvas, habe ich verstanden, ist ein Artefakt.
Ein Canvas, ja, das würde ich als, also Artefakte gibt es verschiedene. Also, lassen wir es mal ganz kurz bei den Artefakten bleiben. Ja, ein Canvas wäre etwas, wo man also Bereiche hat, wo man was reinschreiben kann, wo man bewusst auch den Platz reduziert.
Auf Deutsch übrigens, auf Deutsch Leinwand, ne? Da können wir gleich noch.
Leinwand, genau. Eine unterteilte Leinwand, weil eine gewisse Vorgabe möchte man schon machen, welche Themen man hat. Und ein Canvas ist für mich immer wichtig, dass da Inspirationsfragen dabei sind und so weiter und so fort. Dann natürlich Maps, wo man sagt, der Platz, also der Ort der Information, also wenn ich da einen Zettel irgendwo hinhänge, dann hat der an der Stelle auch eine andere Bedeutung, als wenn ich ihn weiter nach rechts hänge. Das ist ein wichtiger Aspekt. Oder eine Sketchnote, die in der absoluten Freiheitsform ist, die ist auch ein visuelles Element, wo ich meinen Text einfach mal ein bisschen anders anordne. Das ist ja zum Beispiel dann wichtig, um mich was zu präsentieren und Verständnis zu schaffen, um seine Gedanken zu strukturieren. Sowas wie Mindmaps, Trees, das sind so hierarchische Elemente, ist so ein klassisches Artefakt, mit dem man arbeiten kann. Und ein Kanban-Board zum Beispiel auch. Ne? Ein Kanban-Board kann halt eben auch schon eine visuelle Information haben. Was vielleicht noch dazu ist, und das ist so ein bisschen die große Kunst, da wird es dann wirklich visuell, wenn wir mit Metaphern arbeiten. Also wenn wir irgendeine Bildszene nehmen, sagen wir zum Beispiel jetzt hier, wir haben eine Strategie vor uns und dann nimmt man, also das ist unser Ausgangspunkt, hier ist die Straße, die führt über eine Klippe und die Brücke ist kaputt und dann führt das irgendwann in die Berge und was hast du letztens im Spotcast auch gesagt, dann haben wir irgendwo Nebel, der noch da ist und diese bildhaften Elemente, die machen was mit einem, die sagen, Moment mal, da wollen wir irgendwann mal langfristig hin, das ist aber sehr weit entfernt, liegt noch im Nebel und das ist jetzt gerade kurzfristig und da kommen wir gerade nicht weiter, weil da ist die Brücke kaputt. Und diese Elemente schaffen Emotionen, schaffen aber auch Klarheit in der Kommunikation und strukturieren das Ganze dann auch. Dann kann man sich nämlich darauf konzentrieren, was machen wir denn jetzt als nächstes?
Ja, das finde ich hilfreich. Also diese verschiedenen Arten erstmal so als strukturierende und einordnende Kategorien zu haben, finde ich hilfreich. Bevor wir jetzt nachher vielleicht auch in spezielle reingehen, ne, in spezielle Methoden. Aber dann lass mich nochmal ganz grundsätzlich fragen, wie kann man denn aus deiner Sicht visuelle Methoden in der Produktentwicklung ganz grundsätzlich einsetzen? Oder warum, wozu brauchen wir sie überhaupt?
Also nehmen wir mal einfach mal vier Hauptkategorien. Also eine habe ich schon genannt, die ist ganz, die passt überall. Also ich möchte Verständnis schaffen. Also das ist sozusagen mal grundsätzlich. Das kann man zum Präsentieren nehmen oder nicht. Dafür will ich eine Sketchnote oder sowas nehmen. Das ist aber gar keine Grundtechnik. Die Grundtechnik Nummer eins ist für mich Kommunikation strukturieren. Und da kann ich halt eben in einem Workshop ein Canvas nehmen. können sagen, oder ich nehme zwei Flipcharts, da schreibe ich zwei Überschriften drauf. Und das sind die Themen, die wir heute bearbeiten wollen. Ich kann ein Canvas nehmen, wo ich mehr Aspekte drauf habe. Ich kann aber auch, und das ist so ein bisschen so, dass die hohe Kunst danach, ich kann mir ein visuelles Workshop-Template bauen, wo ich halt eben mit Hilfe einer Metapher oder mit Hilfe von klaren Elementen die Agenda visuell im Raum aufbaue. Das ist in einem Raum, haben wir das gar nicht so sehr genutzt, aber wird auch teilweise verwendet. In den Miroboards und Miroboards der Welt ist das plötzlich viel interessanter geworden. Man muss sich jetzt plötzlich auch mit der Agenda über das Board bewegen. Und dann sieht man aber auch, wo sind wir denn gerade in der Agenda? Wo haben wir denn gerade schon Sachen gemacht? Und da hilft halt eben sowas wie ein Canvas oder ein Strukturtemplate. Das ist eine Sache, also die Kommunikation sauber zu strukturieren. Die zweite Sache für mich ist, Perspektivenfusion, zu sagen, lass uns unterschiedliche Perspektiven in einem Bild zusammenbringen. Ich habe gerade eben Eventstorming genannt, das wäre eine Sache, aber da gibt es auch noch ganz viele andere Sachen, wo man einfach sagt, so komm, lass uns mal unsere gemeinsamen Bilder zusammenbringen und das geht visuell natürlich viel einfacher. Wenn man das Ganze noch damit Post-its macht, dann kann man sie hin und her schieben und so weiter und so fort. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Art und Weise. Und das brauchen wir in der Produktentwicklung alle Nase lang, weil wir haben immer verschiedenste Perspektiven, immer unterschiedliche Ansichten. Und wir wollen sie nicht unterbuttern, sondern wir wollen sie erstmal kennenlernen. Und dann können wir feststellen, ja, passt das zusammen? Können wir vielleicht die beiden Begriffe zusammenlegen? Oder aber haben wir einen Konflikt? Haben wir unterschiedliche Sichtweisen? So, und dann ist es auch ein Punkt. Dann sehen wir das wenigstens. Und dann können wir darauf reagieren. Dann haben wir noch... oder hast du noch eine Frage?
Nee, mach gerne weiter.
Okay. Dann haben wir den Punkt, dass wir unterschiedliche Sichtweisen nebeneinander darstellen. Also eben nicht zusammenbringen, sondern sagen, guck mal hier, wir haben hier die Strategiesicht und hier haben wir die operative Sicht. Beide Sichten haben unterschiedliche Detailgrade, aber die haben eine Verbindung. Aber es wäre doch schön, wenn die nebeneinander stehen. Wo sehen wir das ganz gerne? So bei so Teamboards. Ne? Also wenn du in einem Raum bist und hast da ein Teamboard, da kommen da solche Sachen wie, was tun wir gerade? Wo ist die Technik? Was ist unser Sprintziel? Was ist unser Teamkalender? Organisatorische Sichten und so weiter. Vielleicht haben wir Abhängigkeiten zu anderen Teams und dann sind die auch auf dem Board drauf. Das heißt, du sammelst unterschiedliche Sichtweisen mit unterschiedlichem Informationsgehalt nebeneinander. Und allein das bringt schon was. Und da kommen wir nachher sogar auch noch bei der Methode, wenn du das Ganze zum Beispiel in einem Raum machst, dann kannst du sogar ganz unterschiedliche Planungsebenen zusammenbringen. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Bevor will ich noch eine Sache machen, das ist eigentlich jedem bekannt, Plan und Sync. Also gemeinsam an einem Bild planen und synchronisieren. Mit einem Bild meine ich halt eben auch, bekannt ist das Ding, ist wieder ein Taskboard. Leute kommen zusammen und bringen ihre... sagen, guck mal, da bin ich gerade dran oder da habe ich gerade ein Problem und zeigen mit dem Finger drauf. Und das kann ein Kanban-Board sein, ein Taskboard, das kann aber auch was anderes sein. Das kann da zum Beispiel ein Architekturbild sein, wenn zum Beispiel zwei Teams sich treffen und sagen, guck mal hier, wir wollen jetzt gerade an diesem Modul arbeiten, daran werden wir an dieser Schnittstelle was tun. Und da kann das andere Team sagen, oh, da sind wir auch gerade dran, lass uns da mal abstimmen, dass wir uns nicht in die Quere kommen. Und dann sieht man das auf einem Punkt. Man markiert wirklich in einem Bild die entsprechenden Baustellen und damit haben wir dieses visuelle Plan and Sync. Diese drei, ja, vier Grundmethoden plus präsentieren, das ist so etwas, das habe ich immer wieder gesehen. Darauf kann man es eigentlich auch das visuelle Arbeiten zurückführen.
Hat sich denn für dich, also ich fang mal anders an. Wir sind, glaube ich, beide der Meinung, dass viele Post-its an der Wand kein Selbstzweck sind und der Ente Canvas auch per se kein Grund, kein Selbstzweck ist. Sondern es muss ja letztlich alles mit Sinn und Verstand eingesetzt werden. Und gerade vor der Pandemie haben wir ja sehr viel in Räumen dann auch gearbeitet, vor Ort. Und damit finde ich, also ich persönlich habe dann auch sehr viele visuelle Methoden dabei eingesetzt. Inzwischen geht natürlich vieles auch mit Miro, Mural und Co. Aber was hat sich grundsätzlich in den letzten, ja, mehr als 5 Jahren sind es ja jetzt schon, durch die Pandemiezeiten und die dadurch verstärkte Remote und inzwischen sogar verstärkte Hybridtätigkeit verändert für visuelle Methoden oder hat sich überhaupt was verändert dadurch?
Also sagen wir mal so, die Zettel fallen nicht mehr so leicht von der Wand, weil man sie jetzt auf einem digitalen Board hat. Das ist auch schon vorgekommen, es hat schon mal zu Missständen geführt, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, das ist natürlich leichter jetzt mal schnell sagen, ich habe das Board, ich kann es exportieren, ich kann einen Snapshot davon machen, ich kann Veränderungen sichtbar machen und so weiter. Das ist natürlich schon mal allein dadurch viel besser geworden. Es ist besser geworden, dass Leute sich dazuschalten können, die normalerweise gar nicht dabei sind und können sich dann sehr schnell zurechtfinden. Guck mal, das ist gerade unser Thema, mit dem wir arbeiten. Das ist gerade unser Sprintziel. Das ist gerade die User Story, in der wir arbeiten. So, und das ist der Teil, der besser geworden ist. Der Teil, der, auch wenn er so ein bisschen soft ist bei der ganzen Geschichte, dieses Schulter an Schulter vor dem Board stehen, mitzukriegen, verschränkt einer die Arme, weil gerade irgendeiner sagt, da haben wir einen Blocker oder da, der Blocker ist gelöst. Und einen Schritt zurück und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die kriegst du so nicht mit. Diese Signale, die ist durchs Remote-Arbeiten natürlich deutlich schwieriger geworden. Aber faktisch kann man, und das haben wir auch schon gemacht, man kann auch sagen, wir kombinieren das Ganze. Da haben wir einen großen Touchscreen oder zwei Touchscreens zum Beispiel in den Raum gestellt und dann damit vor Ort gearbeitet und hatten dann einen Vorteil aus beidem. Trotzdem finde ich mal so
Hat
ein
das
großes
jemals für
Event
dich
gesehen.
funktioniert? Also ich habe die ganzen großen Touchscreens-Kisten überall bei Kunden auch schon gesehen, aber so richtig relevant genutzt hat das noch nie jemand in meinem Umfeld.
Es fühlt sich anders an als mit dem Post-it. Und ich ganz ernsthaft, ich würde jedes Mal sagen, mach mir die Mühe und druck die User Stories aus oder die Bilder aus und mache das dann vor Ort, weil sich mit haptisch und Stift in die Hand nehmen nochmal ganz anders anfühlt. Und man hat eine ganz andere Verbindung zu seiner Arbeit. Es ist so ein fluffiges psychologisches Thema, aber es gehört mit dazu. Vielleicht ganz kurz eine Anekdote aus dem Workshop zu dem Thema. Wir haben Icons gemalt, damit wir damit eine Bildsprache hatten, eine gemeinsame. Das hatte die Sabine auch letztens vor wie vielen Jahren, 5 Jahren, im Podcast gesagt. Ich habe es mir aber gestern nochmal angehört gehabt. Und sich sozusagen so eine Bildsprache aufzubauen, das ist super wichtig für so eine Projektgruppe oder eine Produktgruppe. Und das haben wir natürlich mit Stift und Papier gemacht. Und Leute hatten Spaß beim Malen, sie hatten eine Verbindung zu ihrem Produkt an der Stelle. Und dann hat er gefragt, kann man es auch mit KI machen? Ich so, ja, wunderbar, kann man es mit KI machen. Und wie viel Spaß hätte das gemacht? Wie viel Verbindung mit dem Projekt hätte das gemacht? Und das ist so eine Fragestellung, die ich mir immer bei Remote und Hybrid und Präsenz gebe. Ich glaube, ein gesunder Mix aus allem ist dabei, aber man darf es nicht nur das eine oder nur das andere machen. Und Hybrid hat seine eigenen Herausforderungen, aber das ist ein ganz
Okay.
anderer Punkt.
Na gut, soll keine Remote- oder Hybrid-Folge hier werden. Gehen wir mal einen Schritt so weiter. Ihr habt ja in dem Buch, vor allem in dem letzten Teil mit, ich glaube, deutlich über 100 Seiten, ein Verzeichnis visueller Methoden auch veröffentlicht, was, glaube ich, ein sehr, sehr wertvolles Nachschlagewerk sein wird. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass ihr sämtliche visuelle Methoden gesammelt und gescreent habt oder das zumindest zunächst versucht habt und dann die besten ausgewählt habt für die Veröffentlichung. Wie viele visuelle Methoden oder sagen wir, grenzen wir es mal ein, wie viele relevante visuelle Methoden gibt es denn für dich?
Okay, schwierige
Die Antwort ist nicht
Frage.
42.
Moment, lass mich kurz durchzählen. Das wäre ein Zufall, wenn wir die ins Buch geschrieben hätten. Nein, also es sind 52, die wir sozusagen auf unser Kartendeck draufgepresst haben. Und selbst da, selbst wichtige Methoden noch gar nicht mit drauf. Das heißt, also werden wir noch eine zweite Auflage machen. Ich würde mal sagen, es gibt so 60, 70 Methoden, wo ich sagen könnte, mit denen arbeite ich regelmäßig oder immer wieder mal. Und die ins Buch geschafft haben, ist, mit denen wir regelmäßig arbeiten. Und die haben wir versucht, halt eben auch nach Anwendungsfällen zu sortieren. Und das war so ein bisschen so die Idee. Also nicht einfach nur eine Methodensammlung, davon gibt es genug. Wir wollten da eben genau diese Systematik dahinter und dieses durchgängige Arbeiten mit visuellen Methoden halt da reinbringen.
Dann lass uns doch mal jetzt hier Best of machen. Jeder haut mal
Besser.
die fünf visuellen Lieblingsmethoden raus.
Okay, fangen wir an mit dem Product Development Canvas. Letztendlich ein Canvas, das einen kompletten Überblick gibt für die komplette Produktentwicklung. Das ist so der Startpunkt. Von da aus gehen dann alle anderen Methoden, können sich dann darauf beziehen und sagen, man kann sie dann detaillieren. Dann wäre für die Zielrichtung natürlich die Visual Strategy Map, wo ich also das, was ich an Strategie habe, am Narrativ der Strategie kombiniere mit einer guten Roadmap, natürlich outcome-orientiert, also sozusagen, welche Ziele will ich damit erreichen? Das wäre die Strategy Map. Dann das ganze Visual User Story, also zu gucken, wie kann ich die Kundensituation bildhaft darstellen? User Story müssen wir vielleicht noch mal drüber sprechen. Ist manchmal ein bisschen misleading. Wir können sie auch Visual Customer Situations stellen, aber daraus ergeben sich nachher weitere User Stories. Sehr schönes Werkzeug. Und dann für mich, da wo alles zusammenfließt, die Story Map. Das ist zum Beispiel der Punkt, den wir dann nachher fürs Delivery brauchen. Und dann haben wir noch das Thema Zusammenarbeit noch nicht so beleuchtet. Da gibt es auch eine Reihe von Methoden, aber ich starte immer wieder gerne mit einer People Interaction Map, also darzustellen, welche Teams gibt es, welche Personen gibt es, welche Gremien gibt es, wann treffen die sich für was und über was sprechen die, vielleicht welches visuelle Artefakt nehmen die auch zur Hilfe, damit ich so ein bisschen weiß, wie so eine Organisation tickt. Brauche ich als Berater natürlich, um mir schnell ein Bild zu machen. Und ich immer wieder festgestellt, wenn ich damit durch die Organisation gehe, gibt es einiges an Aha-Momenten, wo wir sagen, die haben wir noch vergessen. Oder mit denen arbeiten wir auch zusammen. Und das ist die People Interaction Map.
Spannend.
Das wären so meine
spannende fünf. Also mit Story Mapping arbeite ich ja super viel und super gerne. Da triffst du bei mir voll ins Schwarze. Visual User Stories werde ich mir nochmal was tiefer angucken. Die Strategy Map finde ich auch spannend, so als verbindendes Element. Die anderen habe ich so selber in der Nutzung noch gar nicht kennengelernt. Was sind meine? Also als erstes, das gehe ich komplett mit Story Mapping oder eine Story Map. Das ist für mich das zentrale Element, was sozusagen vor der Delivery, also in der Late Discovery stattfindet, bevor man Dinge ins Product Backlog nimmt und das bietet halt eine super Verbindung von einer outcome-orientierten Roadmap hin ins Product Backlog. Als zweites finde ich eine Wortley Map mega stark oder Wortley Mapping als Ganzes ist natürlich auch durchaus ein komplexeres Thema. Nutze ich jetzt auch nicht so täglich, aber ist gerade um so strategische Fragestellungen von Produkten zu ergründen, super hilfreich. Haben wir ja auch schon mal eine tolle Folge vor Urzeiten gemacht. Die ist immer noch sehr, sehr wertvoll, die Folge. Werde ich verlinken. Was haben wir als drittes? Impact Mapping. Hatten wir eine Folge mit der Bishra hier. Impact Mapping immer wieder stark. So eine baumorientierte Struktur mag ich sehr gerne. Aus dem Produktmanagement sehr bekannt. Assumption Mapping haben wir hier auch schon mal eine Folge gehabt. Liebe ich sehr, um Klarheit in die Annahmen zu kriegen. Und als fünftes Causal Loop Diagrams. Nutze ich viel zu selten. Causal Loop Diagrams habe ich im Less-Kontext damals kennengelernt. Bei dem sagenumwobenen Craig Lahman, einem der zwei Erfinder von Less, von dem Skalierungsframework, oder nicht Framework, aber von dem Skalierungsansatz. Und da haben wir 3 Tage lang wie bescheuert Causal Loop Diagrams gemacht. Ich finde das mega spannend. Ich muss da dringend nochmal selber mich wieder besser reinfuchsen und mehr mitmachen, weil ich das so ein bisschen verloren habe in meiner eigenen Nutzung. Ja, das wären so meine 5. Die meisten davon habt ihr, glaube ich, eh auch aufgeführt, ne? Und vertieft.
Genau. Vielleicht mal, um sie einzusortieren. Also du hast jetzt Impact Mapping genannt. Das ist für mich so genau dieser Übergang von ich verschaffe mir eine Übersicht, was wollen wir eigentlich erreichen und wo soll das Ganze die Reise hingehen. Das startet im Product Development Canvas mit Unternehmenszielen und welche Impacts wollen wir eigentlich erreichen, so als Post-it-Sammlung und dann wird es in der Impact Map gesammelt. Und dann geht es rüber in die Strategy Map zu sagen, okay, wir müssen ja mal sagen, was wollen wir eigentlich erreichen? Und das Assumption Mapping, was du genannt hast, das würde ich dann sogar auch in der Strategy Map eben als Risiken oder als To-Dos dort auch noch mit aufnehmen. Also insofern zu sagen, wo haben wir denn überhaupt Annahmen für das, was wir erreichen wollen, könnte man damit reinbringen. Aber ich finde die Methode selber auch sehr schön. Und jetzt kommt beim Thema Story Map sind wir uns einig, ganz klar. Du hast die Wortley Map noch genannt. Die habe ich bei mir in der Strategieblase sozusagen einsortiert. Und die hatten eine direkte Verbindung natürlich zur Strategie, weil wir sagen, wo wollen wir überhaupt hin? Was wollen wir selber machen? Was ist quasi ja experimentell und innovativ? Und hinzu, was wollen wir nutzen, um vielleicht aus vom Markt zu kriegen? Und es hat für mich dann sogar eine Verbindung, weil das ist ja darum, es bei Visual Product Ownership geht. Es geht um die Verbindung der Methoden, also dass sie nicht alleine dastehen. Und die Wortley Map hat für mich eben genau diese Verbindung in die Strategie als auch in die People Interaction Map. Weil wenn ich merke, dass ich Teams habe, die zum Beispiel sehr stark ja, mit Commodity unterwegs sind, also die sagen, das kann man schon überall kaufen, dann brauche ich Teams, die im Einkauf unterwegs sind und so weiter, die mit Partnern arbeiten und in diese Richtung. Wenn ich aber sage, ich habe sehr viel innovatives Neuland, was ich da betrete, dann brauche ich halt Teams, die ich eben innovativ arbeiten lassen kann. Und das möchte ich dann auch sehen, arbeiten die auch wirklich so? Und wenn ich dann mal, das habe ich bei einem gesehen, das sollte ein super innovatives Produkt werden. Die waren in der Wortimap ganz weit links. Und die waren aber leider im Tagesgeschäft gefangen. Ja, wie soll das denn funktionieren? Und das hat man in der People und der Action Map ganz gut gesehen. Das hätte man auch einfach durch Fragen erstellen können, aber in der Map hat man es deutlich gesehen. Und da hat man gemerkt, dass wir da eine Strategie zur Umsetzung ein riesengroßes Gap haben.
Lass mich noch mal kurz zur Story Map zurückkommen. Ihr habt ein großer Teil des Buches, haben wir noch nicht genannt, ist so ein durchgängiges Beispiel, an dem ihr so eine Ende-zu-Ende-Verbindung der visuellen Methode oder vieler visuellen Methoden darstellt. Und darin ist das inkrementelle Planen oder inkrementelle, ja, Besprechen der zu liefernden Ergebnisse anhand der Story Map ein sehr großer Teil. Das ist mir so aufgefallen in dem Buch. Ihr habt dem Thema Story Mapping sehr viel Raum eingeräumt, was ich natürlich sehr schätze. Aber was war so die Motivation dazu?
Aus der Praxis. Wir haben es immer wieder festgestellt, dass das eben nicht nur eine Sammlung von Stories ist, die man hübsch einsortiert nach Themengebiete, das kann man auch anders haben, sondern dass das wirklich das Element ist, wo verschiedene Sachen zusammenlaufen. Also zum Beispiel die Gedanken, die wir uns in der Visual User Story machen, sag mal, in welcher Situation ist der Kunde eigentlich gerade oder der Anwender, welches Problem hat er gerade zu lösen, das kann ich quasi auf der thematischen Achse ganz gut dann zuordnen. Was machen wir also auch? Wir nehmen die Story Map und hängen darüber die Visual User Stories, so dass sie ungefähr so in diese Richtung passen, wo der Backbone ist, also die Aktivitäten des Anwenders zu finden sind. Das heißt also, wir haben eine direkte Bezug von den Post-its in Backbone zu dem entsprechenden Bild, wo wir quasi die Situation direkt vor Augen haben. Das heißt also, ich kann das Kundenproblem, die Kundensituation direkt mit dem operativen Doing verbinden. Das heißt, jeder weiß, wofür er es tut. Das ist ein enormer Vorteil. Und dann kann man wieder darauf zeigen, ah, wir machen das deshalb, wir haben deshalb gerade so viele Sachen in dieser Spalte, weil dort gerade das Hauptproblem liegt. Und die zweite Verbindung ist zur Strategie beziehungsweise zu der daraus resultierenden Roadmap. Also aus der Strategie abgeleiteter Plan und daraus resultierende Ziele. Und diese Ziele finden sich ja danach wieder in der Swimlane von der Story Map. Und das muss natürlich synchron gehalten werden. Das heißt also, ich möchte das, was ich in der Strategie mir überlegt habe, muss ich im Plan wiederfinden, muss irgendeine Priorisierung auf einer Zielebene finden. Und das muss dann nachher auch in der Story Map wiederzufinden sein. Und wenn das nicht synchron läuft, ja, dann arbeitet irgendjemand an dem anderen vorbei. Und das habe ich leider auch schon zu oft erlebt. Und dadurch, dass das echt so ein großer Knackpunkt ist, dieses Gap zwischen was ist denn unsere Produktstrategie und was ist denn das, was wir gerade operativ tun, war mir das auch sehr wichtig. Deshalb aber ein bisschen Platz dafür reserviert.
Sehr schön. Jetzt sind das ja sehr viele Methoden, die es insgesamt gibt. Und allein ihr habt jetzt, hast du gesagt, glaube ich, 52, sagtest du eben, ne, ausgewählt und hier dargestellt. Das kann ja sehr unübersichtlich auch werden. Und dafür habt ihr so entlang von bestimmten Strings, nennt ihr das, also Strings, denke ich mal, so aus dem Liberating Structures kommen, also so zusammenhängende Ketten von Methoden gebildet, um so das Zusammenspiel visueller Methoden darzustellen. Da würde ich gerne nochmal reingehen. Also wo siehst du, also um so eine Durchgängigkeit zur Nutzung visueller Methoden hinzukriegen, was für Zusammenhänge siehst du da? Kannst du uns da vielleicht nochmal mitnehmen?
Also vielleicht erstmal die Strings, die sich da gebildet haben. Sind halt sechs quasi Fragestellungen, die sich immer wieder ergeben. Das erste war so, ich möchte die Übersicht erhalten. Also mit erhalten doppeldeutig gemeint. Ich möchte sie erstmal bekommen und dann möchte ich sie aber auch bewahren. Das sind so Methoden, die dazu sind. Also wie kann ich mir eine Übersicht gewinnen in einem Produktumfeld? Und das kann man manchmal sogar da auch brauchen, wenn man eigentlich schon bei ein paar Jahren dabei ist. Dann haben wir das Thema Zielorientierung, da spielt natürlich Strategie rein, aber halt eben auch sowas wie der Impact, dahinter spielt aber auch sowas wie die Architektur mit rein und Architektur, Strukturbilder, Systemkontext und solche Sachen. Das sind so die Methoden, die da zusammenhängen. Dann Product Discovery, haben wir jetzt mal so genannt, auf Deutsch, wir möchten die Anwendersicht konkretisieren. ein grobes Bild haben wir vielleicht schon ganz am Anfang in der Übersicht. Ein paar Ideen haben wir auch schon mit den Zielen genannt. Aber jetzt müssen wir ganz konkret diese Situation konkretisieren. Und da gibt es eine ganze Reihe von Methoden, die ja auch an verschiedenen Stellen immer genannt werden. Und das Event-Storming ist eine Sache davon, User-Stories was anderes, User-Journey-Map auch spielt da mit rein, bis hin zu Personas, die man da einsetzen kann. Und das Ganze leitet sich dann nachher über zum Wireframe-Gallery, also die Zusammenhänge davon. Und dann kommen wir auch schon zum Delivery, Ergebnisse erzeugen. Also wie heißt das schon? Late Discovery, das fand ich, den Begriff hatte ich so noch gar nicht aktiv immer genutzt. Aber ja, der macht Sinn, weil wir möchten ja auch am Ende des Lieferns erstmal herausfinden, was wollen wir jetzt konkret abliefern und wie wollen wir das paketieren. Und da schließt sich dann der Kreis wieder, in Story Map. Dann haben wir noch das Thema Zusammenarbeit gestalten. Da gibt es natürlich auch eine Reihe von Methoden. Ich habe jetzt die People Interaction Map genannt, aber auch eine Stakeholder Map wäre da eine Variante. Oder auch euer Poem, sehr gerne genommen dafür.
Ja, Poem also, ist wieder in weiteren Buch erschienen.
Hat sich ins Buch auch geschafft, ne? Weil das ist, ich finde, aber das Schöne am Poem ist auch wirklich, da zeigt sich nämlich, was eigentlich der Vorteil an visuellen Methoden ist. Es gibt keine klare Definition, was ein Product Owner macht. Das muss jede Konstellation für sich selber finden und dann mal darstellen, wo sind wir denn und wo wollen wir hin? Manche Product Owner wollen strategisch sein, einige möchten lieber mehr zum Team, ja, dann müssen wir die Lücke füllen, aber das möchten wir sehen und das möchten wir mitarbeiten. Das ist das Schöne an visuellen Methoden.
Aber da möchte ich vielleicht ergänzen, das heißt ja bewusst, ja. Poem aufgelöst heißt ja nicht Product Owner Evolution Modell, sondern Product Ownership Evolution Modell, weil wir genau wie deine Definition ganz von Beginn sagen, dass Ownership nicht nur sich auf die Product Owner Verantwortlichkeit bezieht, sondern aufs gesamte Team. Und das soll ja diese Methode Product Ownership Evolution Model, kurz POEM, auch auslösen, die Kommunikation darüber, ja.
Genau. Da haben wir dann das Punkt. Da fasst uns dann noch die Causal Loop Diagramm rein. Also das kann man natürlich nutzen, um die Kundenprobleme noch besser zu verstehen. Aber den meisten Einsatz von Causal Loop Diagramm habe ich zum Beispiel ganz gerne geguckt, wie sind denn die Wirkzusammenhänge innerhalb der Organisation, also die organisatorischen Management- und kollaborativen Probleme, die wir haben. Und wie hängen da die Zusammenhänge? Und das ist meistens mit dem Ursache-Wirkungsdiagramm besser zu erfassen. Kann man auch für andere Sachen einsetzen, aber ich habe es da mal bei dem Thema Zusammenarbeit gestalten mit eingepackt.
Ja, cool. Also ihr gebt da Hinweise, Anregungen, wie man diese visuellen Methoden gut dann verbinden kann, entlang dieser Strings oder dieser thematischen Zusammenhänge. Wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen und sagen, wir setzen in der Produktentwicklung eine ganze Reihe von visuellen Methoden ein und bringen die dann auch zusammen in, ihr nennt das visuellen Räumen, jetzt mal egal, ob vor Ort oder digital. Ich glaube, Visual Landscape habe ich gelesen, nennt ihr das, ne? Vielleicht kannst du mich da noch mal ein bisschen mitnehmen. Was ist das für dich? Was ist eine Visual Landscape dann in der Produktentwicklung?
Also die Visual Landscape ist für mich erstmal die Gesamtheit aller visuellen Methoden, die irgendwie in der Produktentwicklung zum Einsatz kommen. Das kann also sein, dass da ein Team damit arbeitet, die Marketingabteilung arbeitet mit Personas und irgendeine Strategie Führungsriege in irgendeinem Hinterzimmer hat dort dann die Strategie-Map irgendwo rumliegen. Das ist für mich erstmal die Gesamtheit aller visuellen Methoden. Das Ganze mündet dann aber darin, dass man eigentlich ja möchte, dass die Methoden, und das war das Prinzip, was wir am Anfang ja schon genannt hatten, wir wollen verschiedene Sichten nebeneinander stellen. Also wir können nicht alles fusionieren, es gibt nicht dieses eine Werkzeug. Aber zu sagen, die Sichten nebeneinander stellen, das wäre neben einem Teamraum mit einem Teamboard auf der Ebene der gesamten Organisation halt ein OBR oder visueller Projektraum oder manche nennen es auch Warroom aus dem Projektmanagement. Und dieser visuelle Projektraum ist natürlich der zentrale Raum der Visual Landscape. Da finden die wichtigen relevanten Dinge statt. Mit relevant meine ich, die für alle relevant sind. Also ich möchte natürlich als Entwickler nicht ständig gucken, ob die Strategie jetzt gerade irgendwie da jemand dran arbeitet. Aber wenn sich was Relevantes in der nahen Zukunft ändert, dann möchte ich das als Produktentwicklungsteam schon wissen, weil sonst kann ich meine Ownership nicht wahrnehmen. Und da bringen wir also diese ganzen wichtigen Methoden in einem Raum zusammen. Und da steht dann manchmal auch der CEO neben dem PO, neben dem Solution-Architekt, der im Team arbeitet. Ne? Und plötzlich haben die ein Gespräch darüber, was das nächste Ziel ist.
Du hast gerade in deinem Wortbeitrag das Wort Obeyer genutzt und das kennt vielleicht nicht jeder, lass uns da gerne nochmal ein bisschen reingehen. Das Obeya-Prinzip aus dem TPS, also Toyota Production System, soweit ich das kenne, erläutere das gerne mal aus deiner Sicht, weil ich weiß von dir, du bist da auch schwer aktiv in der Obeya-Community und bist da Top-Experte auf dem Thema. Deshalb möchte ich dich hier nicht rauslassen, ohne zum Thema Obeya von dir noch was zu hören. Was ist das?
Ja. Und also, wie viele? Ja, genau, es kommt aus dem Production System. Es kommt aus dem Shopfloor teilweise so wichtig, dass Leute aus der Produktion dort sagen, okay, was sind die Ziele, die wir erreichen wollen? Was sind die konkreten Zahlen, die gerade sind? Wo sind Probleme? Wo häufen sich Probleme? Wo und so weiter und so fort. Dass man das in einem Raum sieht. Und das alles in einen Raum reinzupacken, das ist ja schön und gut, aber das Ganze auch zu strukturieren, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber das heißt, dass man dort nach verschiedenen Methodiken auch sagt, lass uns das mal planen, zum Beispiel Plan, Do, Check, Act, zu gucken, lass uns einen Raum dahingehend organisieren. Und da gibt es verschiedene Strukturierungsansätze, es gibt verschiedene Ideen, wie man so einen Raum aufbaut. Da gibt es eine ganze Reihe von Ausbildungen auch dazu, so ein Obeya Host, Obeya Builder zum Beispiel zu machen. Das sind so Sachen, die aus der Community kommen. Jetzt kann man sagen, das sind wieder nur irgendwelche tollen Zertifikate. Ich glaube aber, diese Fähigkeiten, dieses Denken, lass uns in Zusammenhängen denken und eben auch Planungsebenen übergreifend denken und handeln. Das hat das TPS ja eigentlich schon schön gemacht. Das Toyota Production System hat ja immer gesagt, der Manager muss auch im Shopfloor unterwegs sein, ne? Und der muss sehen, was da passiert. Und andersrum muss der einfache Arbeiter auch wissen, was das Ziel ist, wo diese Reise hingeht, sonst kann er nicht vernünftig arbeiten. So, das ist mal aus dem Prinzip abgeleitet. Und die Idee für mich, die habe ich in der Produktentwicklung so in der Form ist nicht so häufig gesehen. Also es ist eigentlich relativ einfach, es ist kein Hexenwerk. Trotzdem wird es sehr selten gemacht. Und auch mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute hätten. Wir können ja unendlich viele Informationen reinbringen. Unendlich viele heißt aber auch Information Overload. Das heißt, wir brauchen eine klare Strukturierung, welche Informationen sollen wir denn zusammenbringen. Und das ist auch so ein bisschen der Guide von den Strings. Und dann lass uns zumindest mal immer die Kernmethoden, die ich jetzt als meine Lieblingsmethoden bezeichnet habe, plus vielleicht ein, zwei weitere, in dem Raum nebeneinander stellen. Und dann wird der Raum plötzlich sehr groß, aber wenn man ihn gut strukturiert, dann wird er auch, trotzdem bleibt er übersichtlich. Ne? Also ich habe, wenn mein Buch zum Beispiel guckt, da habe ich eine kleine Grafik, wo man mal die Methoden in einem großen Raum hat. Der Raum ist wirklich groß. Also wir mussten für diese Grafik, mussten wir entweder querlegen oder aber wir mussten das ein bisschen in der Orientierung schrauben. Das haben wir dann gemacht. Und dann erschlägt einen das erstmal, an was dann an visuellen Methoden plötzlich alles irgendwie eine Rolle spielt. Wenn du es aber nach und nach aufbaust und damit klarkommst, dann findest du dich da zurecht und dann ist das eine riesengroße Informationsquelle. Mhm.
Naja, in physischen Räumen war der Platz ja immer durch die Breite der Wand und die Höhe der Decke limitiert oder auch die Größe der Menschen, die vor den Wänden arbeiten konnten. Das ist im Remote-Kontext natürlich nicht mehr gegeben. Das ist ja Segen und Fluch zugleich. So ein unendlich großes Miro-Board, was quasi endlos groß ist, kann ja auch dabei helfen oder Schaden anrichten, wenn es zu unübersichtlich wird. Naja, wir haben von dir gehört, vielen Dank, dass du ja sagst, strukturiert diese visuellen Räume auch. Und wer mehr zu diesen visuellen Strukturierungen wissen möchte, wer mehr zu Obeya wissen möchte, sollte am besten direkt mit Olaf in Kontakt treten. Wir werden dein LinkedIn-Profil auf jeden Fall verlinken, eure Website visual-productownership, so heißt es, ne? .de. Und natürlich ganz klare Empfehlungen, das Buch zu kaufen oder zu lesen, vor allem nicht nur zu kaufen. Olaf, finaler Tipp ist bei uns immer am Ende sozusagen die Pflicht jedes Gastes. Was wäre, wenn jetzt eine Hörerin, ein Hörer sich bislang noch nicht so mit visuellen Methoden auseinandergesetzt hat, neben dein Buch zu lesen, deinen Trainings etc. zu folgen? Aber was wäre so der erste einfache Schritt, die vielleicht auch welche Haltung, welches, was wäre so dein Tipp, wenn du so einen Tipp geben würdest, zur Not auch zwei, den du uns noch mitgeben magst?
Fangen wir mit einem einfachen Tipp an. Nutzt die Visualisierungen, die schon da sind. Visualisiert einfach ein bisschen mehr für einen selber, für jemand anders. Und wenn dort Orte sind, wo schon Visualisierungen stattfinden, baut die weiter aus. Das wäre sozusagen erstmal so ein allgemeiner, genereller Tipp. Sabine hat so schön gesagt mit Just Do It, fangt einfach an. Es gibt da keinen richtig und keinen falsch und man macht das mal sichtbar. Und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Tipp. Wenn ich jetzt konkreter werden müsste, würde ich sagen, okay, dann schaut euch mal das Product Development Canvas an. weil das einfach in sehr kurzer Form über die gesamte Produktentwicklung, ne, von Unternehmensziele bis hin zu Anwenderbedürfnisse und vielleicht hin zu Rahmenbedingungen oder vielleicht auch schon Top-Level-Funktionalitäten mal eine Sammlung darstellt. Und von da aus kann ich dann nach und nach reingehen und mir vielleicht dann sogar einen kompletten Obeyer aufbauen. Und zwar nicht, zack, ich baue ihn und dann müssen wir einziehen, sondern nee, der wächst dann wirklich evolutionär, iterativ, inkrementell, so wie wir das auch immer wieder predigen, ne? Und so sagen, guck mal hier, fang dich einfach mit dem Big Bang an. Kann funktionieren, kann aber im Komplexen meistens schiefgehen. Und die Produktentwicklung ist nun mal komplex. Und auch diese Räume sind komplex. Und die Zusammenarbeit ist komplex. Also starte mit einer ganz einfachen Sache und baue sie nachher weiter aus. Das wäre so mein Tipp an der Stelle.
Also mein finaler Tipp, den ich reinwerfen würde, wäre, dass ihr euch ein paar dieser Methoden auswählt, also nicht alle auf einmal anfangt, sondern euch für ein paar entscheidet und vielleicht dann später peu à peu das erweitert und mit diesen ausgewählten visuellen Methoden euer Storytelling, was ihr eh nutzen solltet, hatten wir auch mal eine schöne Podcast-Folge übrigens zu einer Art Visual Storytelling zu erweitern, also visuell unterstütztes Storytelling, um die Zielrichtung klar zu machen, um die Strategie klar zu machen. All das, was Olaf eben auch schon sehr schön dargestellt hat. Ja, in dem Sinne, vielen Dank für die Einblicke, lieber Olaf. Viel Erfolg mit dem Thema, für das du so brennst, merkt man. Und danke für die Zeit, die du hier für uns heute und unsere Hörerinnen genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.